NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie im Studio Jan Ehlert. Und das sind heute unsere Themen. Mit oder ohne. Niedersachsen plant ein Verbot von Gesichtsschleiern für Schülerinnen. Dazu ein Gespräch mit der Publizistin Cola Mariam Hübsch. Gleiche Chancen für alle. Die Diakonie verlangt eine bessere Förderung von Kindern aus schwierigen Verhältnissen. Außerdem kann ein Christ in der AfD sein, ein Buch über das gespaltene Verhältnis der Rechtspopulisten zur Religion und Schatzkammern der Kulturgeschichte, wie historische Kirchenbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern erforscht werden. An niedersächsischen Schulen soll die Vollverschleierung, also das Tragen eines Niqab oder einer Burka, verboten werden. Der niedersächsische Landtag beschloss am Donnerstag, das Schulgesetz entsprechend zu ändern. Das Verbot könnte noch im August in Kraft treten. Und daran werden vermutlich auch die aktuellen politischen Veränderungen in Niedersachsen wenig ändern, denn der Beschluss des Landtags war fraktionsübergreifend und einstimmig. Doch bei aller Einigkeit der Abgeordneten, es gibt auch Kritik an der geplanten Gesetzesänderung. Vertreter von Eltern- und Schülerverbänden etwa lehnen ein Verschleierungsverbot ab unter Hinweis auf die Religionsfreiheit in Deutschland. Ich habe vor der Sendung mit der muslimischen Publizistin Cola Mariam Hübsch gesprochen, die sich oft und deutlich gegen ein generelles Burka-Verbot in Deutschland ausgesprochen hat. Und ich habe sie gefragt, ob ihrer Meinung nach auch Schülerinnen das Recht haben sollten, voll verschleiert in den Unterricht zu gehen.
Naja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ein generelles Verbot halte ich tatsächlich für verfassungswidrig, aber ein partielles Verbot in bestimmten Teilbereichen, also wo es auch darum geht, dass ein Mensch identifiziert werden muss, das ist ja für die Schule relevant. Also man muss ja wissen, wer ist die Schülerin in einer Prüfungssituation zum Beispiel. Von daher kann man, glaube ich, darüber schon eher nachdenken, aber ich weiß nicht, wie zielführend ein solches Verbot am Ende dann ist. Ich habe manchmal das Gefühl, da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wir haben vielleicht höchstens 5 Fälle in ganz Niedersachsen, die da überhaupt bekannt sind. Da stelle ich mir schon die Frage, wären da pädagogische Maßnahmen nicht vielleicht sinnvoller, als gleich mit so einer restriktiven Religionspolitik ein Verbot auszusprechen?
Auslöser war ja der Fall einer Schülerin aus Belm bei Osnabrück, die sich aus religiösen Gründen geweigert hatte, den Niqab abzulegen. Ab der 7. Klasse hatte sie ihn getragen und dort fand man dann tatsächlich auch eine Lösung. Die Schülerin hat ihren Abschluss gemacht. Das heißt, wäre der Einzelfall einfacher, dass man sagt, reden wir mit ihnen und dann findet sich schon eine Lösung?
Ja, das denke ich definitiv. Also ich denke, man muss sich anschauen, was ist das Motiv? Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Das eine ist, dass die Schülerin gezwungen wird. Da hilft es in der Regel auch nicht, einfach nur ein Verbot zu beschließen, weil dann die Gefahr besteht, dass die Schülerin recht früh aus der Schule genommen wird, sobald sie nicht mehr schulpflichtig ist. Und das andere ist, wenn die Schülerin sich auf freien Stücken dazu entschieden hat, auch da gibt es ja in der Schule die Möglichkeit, pädagogisch auf sie einzuwirken, vielleicht auch sie zum Nachdenken zu bewegen, indem man eine gewisse Offenheit auch ihr entgegenbringt. Und ich glaube, das verbaut man sich, wenn man einfach nur ein Verbot formuliert. Man muss sich auch vielleicht bewusst werden, dass es ja oft Jugendliche sind, die auch in einer bestimmten Phase stecken, vielleicht auch in der Pubertät noch mit sich ringen. Und da ist das religiöse Motiv manchmal auch gar nicht das Einzige oder das Ausschlaggebende. Da geht es auch um eine Identitätsproblematik, da geht es auch manchmal um Provokation und Grenzen ausloten und so weiter. Und da ist es vielleicht doch besser, dem ein bisschen Zeit zu geben. Oft entscheiden die Mädchen sich oder die Jungfrauen sich relativ schnell auch von selbst dazu, den Gesichtsschleier abzulegen und eine liberalere Variante zu wählen.
Aber wäre es nicht vielleicht doch einfacher, klare Regelungen zu haben, anstatt hier die Verantwortung den Schulen zuzuschieben und zu sagen, schaut mal, dass ihr eine Lösung findet?
Ja, in dem Moment, wo das zu einem Phänomen wird, das wirklich häufig anzutreffen ist, wo es zum Massenphänomen wird, da denke ich schon, dass es eine Überlastung für die Schulen bedeuten würde. Aber wenn es sich um so wenige Fälle handelt, also wenn wir vielleicht gerade 2, 3 Fälle haben, die aktuell sind und insgesamt vielleicht von 5 Fällen sprechen, da glaube ich, kann man das den Schulen schon zumuten, da auch diese Beziehung zu den Schülerinnen und zu den Eltern zu pflegen und dem Einzelfall auf die Spur zu kommen.
Wie kommt es denn aber, dass jetzt plötzlich dieses Gesetz gemacht wird? Denn noch im Dezember 2016 sagte ja die Kultusministerin Frau Heiligenstadt, Schulen hätten schon längst eine ausreichende rechtliche Grundlage, um entsprechende Verbote durchzusetzen. Also warum jetzt plötzlich die politische Einstimmigkeit, dass man sagt, wir gießen das in einen Gesetzestext?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich stellt man sich dann im Wahlkampf ja durchaus die Frage, ob das nicht auch ein bisschen was mit Symbolpolitik zu tun hat, ob es nicht auch darum geht, nochmal die Gunst der Wähler zu bekommen, weil man weiß, dass ein großer Teil der Mehrheitsbevölkerung ist gegen die Gesichtsverschleierung und da sind auch sehr viele Ängste, die damit verbunden sind, da wird sehr viel hineinprojiziert. Von daher ist das schon eine Möglichkeit, um auch eine bestimmte Klientel zu erreichen, gerade wenn man weiß, dass das ja auch ein Thema ist, was von rechtspopulistischen Parteien, nicht zuletzt von der AfD, auch immer wieder auf die Agenda gesetzt wird. übersetzt wurde. Ich fürchte aber, dass man im Zweifelsfall dann doch das Original wählt und dass viele auch einfach nur als Etappensieg verbuchen werden. Also diejenigen, die auch mit rechts- und politischen Parteien liebäugeln, für die ist das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Und als nächstes, das ist ja die Befürchtung, wird dann vielleicht ein Kopftuchverbot für Schülerinnen gefordert, weil das ist ja auch schon länger im Gespräch. Und das würde mir persönlich dann wirklich zu weit gehen.
Aber wo genau ist denn der Unterschied? Man ist ab 14 religionsmündig in Deutschland. Warum sollte eine Schülerin sagen, ich trage das Kopftuch, das ist erlaubt, aber nicht, ich trage die Burka oder den Niqab?
Also im Gesichtsverschleier wird ja argumentiert, zum einen, dass man die Identität nicht feststellen kann und zum einen mit dem Recht, dass es ein Recht auf Kommunikation gibt, wo auch die Mimik sichtbar ist. Also dass in der schulischen Erziehung die mimische Kommunikation mit dem Lehrer und den Mitschülern, dass das wichtig ist und dass es dann eben nicht möglich ist, wenn das Gesicht verschleiert ist. Weil ich glaube, so eine reine Verbotskultur, die hilft ja nicht wirklich weiter. Oft sind das marginalisierte Gruppen, das sind Muslime, die sich auch abgehängt fühlen, die sich nicht akzeptiert fühlen und die dann ja auch offen werden für eine gewisse Form von Radikalisierung. Und diejenigen, die versuchen zu rekrutieren, benutzen oft dieses Argument, für euch gilt die Religionsfreiheit nicht. Wenn wir über den Islam sprechen, sprechen wir oft auch über Verbote, nicht nur über das Kopftuchverbot, sondern auch über ein Minarettverbot, über ein Beschneidungsverbot, über ein Verbot an Schulen zu beten und so weiter. Und das führt dazu, dass eine bereits marginalisierte Gruppe sich weiterhin abgehängt fühlt und dann sich vielleicht tatsächlich noch stärker radikalisiert, noch stärker provoziert und wir dann auch solche Auswüchse sehen. Also der Gesichtsschleier, der aus Sicht der meisten muslimischen Gelehrten kein religiöses Gebot darstellt, nicht aus dem Koran abzuleiten ist.
Ein Verbot der Vollverschleierung im Unterricht greift zu kurz, das sagt die muslimische Publizistin Kola Mariam Hübsch. 71.500 Erstklässler in Niedersachsen hatten gestern ihren großen Tag. Sie haben zum ersten Mal die Schulbank gedrückt. Landesweit fanden zudem mehr als 1.000 Gottesdienste für die Schulanfänger statt. Rechtzeitig vor der Einschulung beklagten die diakonischen Werke der Landeskirchen, wie schon in den vergangenen Jahren, eine mangelhafte Unterstützung von Familien in schwierigen Verhältnissen. Kinder von Hartz-IV-Empfängern etwa würden vom ersten Schultag an benachteiligt, weil das Geld für die Schulausstattung nicht reiche. Was die Diakonieverbände fordern, dazu ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff.
Der erste Schultag, ein neuer Ranzen und eine Schultüte gefüllt mit Überraschungen, gehören für viele Kinder ganz selbstverständlich dazu. Es gibt aber auch Familien, die sich das nicht leisten können. Bei ihnen reicht später auch das Geld nicht, um Material für den Unterricht einzukaufen.
Wir haben Untersuchungen, ein Gutachten angestellt, in dem wir nachgewiesen haben, dass die Grundsicherung für Familien, also für Erwachsene und für die Kinder, unter dem liegt, was tatsächlich Menschen brauchen, um einigermaßen teilhaben zu können an dem, was sozusagen gesellschaftlich bei uns auch üblich ist.
Kritisiert Maria Lohheide. Im Vorstand der Diakonie Deutschland ist sie verantwortlich für Sozialpolitik.
Wir sind der Meinung, dass wir eine Kindergrundsicherung brauchen. Das heißt, dass alle Kinder, für alle Kinder, ein einheitlicher Betrag ungefähr bei 300 Euro den Familien zur Verfügung gestellt werden muss, und zwar bar. Und dass dann natürlich die besser verdienenden Familien, das muss dann tatsächlich über die Steuern wieder sozusagen reguliert werden.
Nun ist diese Forderung nicht neu und die Diakonie muss sich schon die Frage gefallen lassen, ob sie ihre Lobbyarbeit bei den im Bundestag vertretenen Parteien überzeugend genug betreibt.
Hier zielgenau was zu verändern, bedeutet, dass man an vielen Stellen das jetzige System anpacken muss. Ich selber war eben auch in den Gesprächen und da gibt es eben auch innerhalb der Fraktion sogar sehr kontroverse Positionen, was der richtige Weg ist, um aus diesem Dilemma rauszukommen.
Wie lässt sich in Deutschland mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung erreichen? Bei der Beantwortung dieser Frage ergeben sich erstaunlich viele Übereinstimmungen zwischen der Diakonie und Interessenvertretern der Wirtschaft. Beiden Seiten liegt sehr daran, dass es für Kinder unter 3 Jahren verlässliche Betreuungsangebote gibt.
Da ist ganz am Anfang schon zu beobachten, dass auch im frühkindlichen Bereich Betreuungsangebote unter 3 Jahren letztlich helfen. Sie helfen gerade dort, wo die Risikofaktoren hoch sind, beispielsweise bei Alleinerziehenden.
Sagt Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Maria Lohheide von der Diakonie Deutschland argumentiert ähnlich.
Also meiner Meinung nach ist es sehr entlastend, wenn Kinder schon ab dem ersten Lebensjahr in gute, qualifizierte Kitas kommen. die nicht nur die Kinder betreuen, sondern die eben gleichzeitig auch Familienberatung und Begleitung anbieten. Davon brauchen wir viel mehr. Das ist viel zu wenig, was wir da haben.
Die beiden großen christlichen Kirchen versuchen, mit sogenannten Familienzentren eine Vorreiterfunktion einzunehmen. Nun sind aber selbst die eigenen Kitas noch nicht alle auf ein umfassendes Beratungs- und Betreuungsangebot eingestellt. Der nächste Schritt ist dann die Schule. Um Kinder aus benachteiligten Familien zu fördern, brauche es eine verlässliche Ganztagsbetreuung, sagen Loheide und Hüter übereinstimmend. Der Ökonom warnt aber:
Man darf sich halt nicht der Illusion hingeben, dass mehr Geld die Probleme löst, die wir im Bildungssystem haben. Es geht am Ende auch um das Zusammenwirken, um die Verantwortungsteilung, die beim Thema Bildung auch von der Verfassung vorgesehen ist, nämlich dass der Staat über die Schulpflicht den Teil leistet, aber der andere Teil ist in der Familie zu leisten. Und dieses Zusammengreifen scheitert halt oft nicht nur am Geld, sondern an anderen Dingen, dass einfach die Haltung nicht dazu da ist. Wir können sozusagen die Probleme, die zu Hause sind, nicht glauben, dass wir sie alle nur mit Geld lösen können.
Das sieht Diakonie-Expertin Loheide anders. Die meisten Familien und Eltern seien sehr wohl besorgt um ihren Nachwuchs, oft aber auch überfordert bei der Bewältigung des Alltags. Wenn die kirchlichen Wohlfahrtsverbände es schafften, hier mehr verlässliche Hilfen zu bieten, wäre das sicher auch eine Form von Lobbyarbeit.
Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Mehrere niedersächsische Städte erinnern heute mit Gedenkveranstaltungen an den Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima vor 72 Jahren. In Hannover, der Partnerstadt Hiroshimas, wurde um 8 Uhr in der Innenstadt der Toten gedacht. Bei der Feier wurde die Friedensglocke am Mahnmal Ägidienruine geläutet. Beim Angriff auf Hiroshima kamen am 6. August 1945 und in den folgenden Monaten rund 140.000 Menschen ums Leben. Weitere Hunderttausende starben an den Folgen der Atombombe. Vertreter der großen christlichen Kirchen in Deutschland haben die Bundesregierung aufgefordert, dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen beizutreten. Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Renke Brahms, sagte, die Bundesregierung habe sich zwar nicht an den entsprechenden Verhandlungen der Vereinten Nationen beteiligt, dennoch würde Deutschland damit ein wichtiges Zeichen für eine dringend nötige Ächtung der Atomwaffen setzen. Der Präsident der katholischen Friedensbewegung Pax Christi und Fuldaer Bischof Heinz-Josef Algermissen sprach von einer historischen Chance, Massenvernichtungswaffen zu verbieten. Die Vereinten Nationen hatten am 7. Juli ein Verbot von Atomwaffen beschlossen. Sämtliche Atommächte hatten die Abstimmung jedoch boykottiert. 3 Jahre nach dem Angriff der Terrororganisation IS auf die Jesiden hat die UN-Kommission für Syrien ein internationales Eingreifen gefordert. Noch immer seien tausende jesidische Geiseln in der Gewalt des sogenannten Islamischen Staates und müssten befreit werden. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 2014 hatte der IS das Siedlungsgebiet der religiösen Minderheit in der Bergregion Sinjar im Irak angegriffen. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen dabei rund 5000 Menschen ums Leben. Tausende Jesiden wurden entführt. In Hannover erinnerte die Gesellschaft für bedrohte Völker mit einer Mahnwache an den Angriff auf die Jesiden im Nordirak. Die Täter des Massenmordes müssten bestraft werden, forderten die Demonstranten. Zudem müssten die zerstörten Siedlungen im Irak wieder aufgebaut und der Region die Selbstverwaltung zugestanden werden. Deutschland ist das Land mit der zweitgrößten jesidischen Bevölkerung. Im Landkreis Celle befindet sich mit rund 5000 Gläubigen eine der größten jesidischen Gemeinden der Welt. Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, hat vor den Risiken der Genreparatur an menschlichen Embryonen gewarnt. Wer hier nicht nahezu 100%ige Sicherheit garantieren kann, führt unverantwortliche Versuche an menschlichem Leben durch, erklärte der Erlanger Theologe. Forscher der Universität in Portland in den USA hatten in dieser Woche erstmals lebensfähige Embryonen mit Hilfe der sogenannten CRISPR-Cas-Methode erfolgreich genetisch verändert. Auch die Ärztekammer Niedersachsen warnte vor einem unkontrollierten Einsatz der sogenannten Genschere. Unheilbare genetische Krankheiten bereits im embryonalen Stadium heilen zu können, sei ein großer Fortschritt für die Medizin, sagte Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker. Dies dürfe jedoch nicht dazu führen, dass die Methode künftig auch für andere Manipulationen am menschlichen Erbgut genutzt werde. Hildesheim bekommt eine Beratungsstelle gegen religiös motivierte Radikalisierung und Demokratiefeindlichkeit. Die Einrichtung werde voraussichtlich im Herbst ihre Arbeit aufnehmen, sagte Jörg Piprek vom Caritasverband Hildesheim. Geplant seien unter anderem Fachtagungen oder Beratungsangebote in Schulen. Die Caritas ist Träger des Projektes. Hildesheim gilt bundesweit als ein Ort mit ausgeprägter salafistischer Szene. Im März war dort der sogenannte deutschsprachige Islamkreis verboten worden. In der dazugehörenden Moschee war unter anderem der islamistische Prediger Abu Wallah aktiv. Gegen ihn hat die Bundesanwaltschaft inzwischen Anklage erhoben.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Kann ein Christ in der AfD sein? Beim Evangelischen Kirchentag im Mai ist darüber heftig diskutiert worden. Denn auf der einen Seite beruft sich die Partei auf die christliche Tradition des Abendlandes, auf der anderen Seite distanzieren sich die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland deutlich von der AfD. Kann die AfD, also die Alternative für Deutschland, auch eine Art AfC sein, also eine Alternative für Christen? Darüber haben sich Journalisten, Politiker und Theologen Gedanken gemacht und ihre Texte sind nun in einem Sammelband erschienen, herausgegeben von einem Pfarrer, Wolfgang Thielmann. Ulrike Bieritz hat mit ihm gesprochen.
Dieses Buch sei wichtig, sagt Herausgeber Wolfgang Thielmann, man müsse reden.
Ich bin überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit der AfD und dem, was sie denkt und was sie tut, weitergeht.
Der Bischof der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz, Markus Dröger, hat eine klare Haltung.
Ich kann mir nicht vorstellen, als verantwortlicher Christ, dass ich dann bei einer Partei mitmache, die Ängste schürt, Misstrauen sät und Ausgrenzung predigt.
Sagte er auf dem Kirchentag Ende Mai in Berlin in einer Podiumsdiskussion zum Thema Christen in der AfD mit der Sprecherin der gleichnamigen Gruppierung Annette Schuldner, die darauf erwiderte:
Wir schüren keine Ängste. Schauen Sie doch in die Bevölkerung. Die Menschen haben Angst. Die Menschen haben Angst um die Entwicklung des Sozialstaates. Die Menschen haben Angst vor einer Islamisierung.
Die Debatte ist am Ende des Buches abgedruckt und auch ein Vortrag, den der Bischof regelmäßig zum Thema hält. Die Präsidentin des Kirchentags, Christine Austerau, verteidigt die viel kritisierte Diskussionsrunde in dem Bändchen. Ein Pressbüter, der wegen seines Engagements für die AfD von seinem kirchlichen Ehrenamt zurücktreten musste, erklärt, warum die AfD für ihn eine Alternative ist. Journalisten, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigen, analysieren das Parteiprogramm. Es ist eine Zustandsbeschreibung, die Wolfgang Thielmann herausgegeben hat.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die AfD die Religion einfach in Dienst nehmen will. Das Christentum dient ja als Begründung und der Islam ist sozusagen die Grenze. Gegenüber dem Islam möchte die AfD die Religionsfreiheit beschneiden. Sie möchte ihm verbieten, Häuser und Minarette zu bauen. Sie möchte das Kopftuch verbieten. Und das muss die Kirchen aufmerksam werden lassen, denn da ist Religionsfreiheit gefährdet.
Und das sei doch das Problem, meint Thielmann. Dass Christen Positionen der AfD teilen, wundert ihn nicht, denn viele Konservative würden sich an den Rand gedrängt fühlen, wenn etwa die evangelische Kirche die Ehe für alle gut findet und gleichgeschlechtliche Paare traut.
Es gibt da auch Schnittmengen. Beide, die konservativen Protestanten und die konservativen Katholiken, kämpfen gegen Abtreibung. Sie haben Angst vor der Entchristlichung des Abendlandes. Sie kämpfen für die traditionelle Ehe von Mann und Frau und haben Schwierigkeiten, mit Homosexualität umzugehen. Da gibt es Schnittmengen mit der AfD. Und die Erfahrung zeigt, dass solche konservativen Kreise solche Schnittmengen sehr begrüßen und nicht so sehr darauf achten, was eine Partei, ein Repräsentant einer Partei sonst noch so vertritt.
Die Kirche müsste ernst nehmen, was die Menschen bewegt, die Sorgen und Ängste verstehen, wie es der sächsische Pfarrer Sven Petri, Ex-Mann der AfD-Chefin, in seinem Artikel fordert. Er berichtet aus seiner alltäglichen Arbeit und plädiert dafür, den Menschen vor allem zuzuhören und so ihr Vertrauen wieder zu gewinnen. Zu stigmatisieren oder auszugrenzen bringe gar nichts, überzeugt werden müsse mit Argumenten, meint Thielmann.
Ich bin selber überzeugt, dass die AfD alles andere ist als eine Alternative für Christen, sowohl von den Positionen, die sie vertritt, als auch von der praktisch-politischen Arbeit, die sie leistet. Da kann ich keine Akzente erkennen, da bedient sie also eigentlich nur ihre eigene Klientel. Aber darüber müssen wir einfach im Gespräch bleiben.
Und hier seien die Kirchen erst am Anfang, ist Wolfgang Thielmann überzeugt, aber auf einem guten Weg.
Ein Beitrag von Ulrike Bieritz war das. Und das Buch Alternative für Christen, die AfD und ihr gespaltenes Verhältnis zur Religion ist im Neukirchener Verlag erschienen und kostet 17 Euro. Mecklenburg-Vorpommern hat viele Bibliotheken, die bereits einige Jahrhunderte auf dem Buckel haben. Auf Dachböden von Pfarr- und Gemeindehäusern, in den Kirchenschiffen oder in den Räumen von Kirchenkreisverwaltungen finden sich umfangreiche Buchbestände. Und die meisten der alten Druckwerke stammen noch aus der Reformationszeit. Doch kaum jemand kennt diese kirchlichen Sammlungen. Das soll sich nun ändern im Rahmen eines Projekts der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche und der Universitätsbibliothek Rostock. Besucht eine Gruppe von sachverständigen Gemeinden, die historische Sammlungen haben. Alexander Meister berichtet.
Viele Treppen ziehen sich durch die verwinkelten Fachwerkhäuser rund um den Hof der katholischen Propsteikirche St. Anna in Schwerin. In einem der Gebäude, direkt über der Sakristei, steht die historische Bibliothek der Gemeinde. Mehr als 3000 Bücher aus 4 Jahrhunderten. Die Fenster sind verdunkelt und vergittert und es riecht nach altem Papier. Archivarin Bärbel Müller verwaltet die Sammlung, die man 1984 nach einem Umbau der Kirche entdeckte.
Und dabei musste man den Dachboden abräumen. Und auf dem Dachboden der Kirche und auch in anderen Nebengebäuden hat man eben Kisten und Kartons gefunden mit jeder Menge von Büchern. Und dann hat man gesehen, dass diese Bücher sehr alt sind und dass sie zu dieser alten Jesuitenbibliothek gehören.
Zum Grundstock der Jesuitenbibliothek kamen im Laufe der Jahrhunderte immer mehr Bücher hinzu. Heute findet man hier eine alte Gesamtausgabe der Schriften Martin Luthers, eine Wormser Bibel von 1529 oder auch eine griechisch-lateinische Übersetzung der Heiligen Schrift nach Erasmus von Rotterdam, mit handschriftlichen Notizen aus einem früheren Jahrhundert. Die Bibliothek von St. Anna in Schwerin ist bislang vor allem Insidern bekannt. Ein Schicksal, das viele Büchersammlungen in den Kirchengemeinden Mecklenburg-Vorpommerns teilen, sagt Cornelia Kamrath, Buchrestaurateurin von der Universitätsbibliothek Rostock.
Manchmal sind die Bibliotheken halt auf Dachböden untergebracht. Dort sind sie dem jahreszeitlichen Klimawechsel ausgesetzt. Die Gemeinden geben sich natürlich alle Mühe, dort die Bücher gut aufzubewahren. Aber manchmal übersteigt es einfach die Möglichkeiten der Gemeinde.
Cornelia Kamrath gehört zu einem fünfköpfigen Team, das die alten Bibliotheken noch bis Ende des Jahres unter die Lupe nimmt. Das Projekt Historische Kirchenbibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern gilt bislang als das erste in Deutschland, das die Sammlungen flächendeckend und systematisch erforscht. Eine Mammutaufgabe. Denn hier gibt es mindestens 60 historische Kirchenbibliotheken, hat das Rostocker Team herausgefunden. Die meisten davon in Kirchengemeinden. In anderen Teilen Deutschlands hat man bereits viele historische Sammlungen in kirchlichen Archiven oder größeren Bibliotheken zentral zusammengefasst. Das Team aus Rostock jedenfalls will nicht nur auflisten und den Zustand der Bücher begutachten, sagt Projektleiterin Silvia Sobich.
Unser Ziel ist es, seitens der Nordkirchenbibliothek und der Universitätsbibliothek Rostock im Grunde genommen auch Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten und insbesondere auch sicherzustellen von unserer Seite aus, dass entsprechend die Drucke und Handschriften auch erhalten werden und entsprechend konservatorische Betreuung erfahren.
Das soll vor allem durch Beratung, Netzwerkarbeit und Fortbildung der ehrenamtlichen Kirchenbibliothekare geschehen. Bärbel Müller, die Archivarin der St. Anna-Gemeinde, lobt vor allem die Vernetzungsarbeit des Projekts.
Wichtig ist auch, dass man weiß, dass eigentlich alle die gleichen Probleme haben.
Sie hofft, dass die Titel der historischen Bücher ihrer Gemeinde irgendwann einmal online in einem zentralen Bibliothekskatalog zur Verfügung stehen. Denn nur so könnten auch Wissenschaftler von den gedruckten Schätzen erfahren und sie erforschen.
Wir haben hier praktisch eine Zeitreise von Bibeln, von ihrem ersten Druck, einer Lübecker Bibel, die wir hier sehen.
Bis es soweit ist, macht man in der St. Anna-Gemeinde regelmäßig mit Ausstellungen auf die historische Bibliothek aufmerksam. Zurzeit läuft hier eine Schau mit gut 40 ausgewählten Druckwerken unter dem Titel »Leben mit der Bibel in 4 Jahrhunderten«.
Ein Bericht von Alexander Meister. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert. Bleibt noch der Hinweis auf das Forum am Sonntag. Der Titel: Etwas Wärme braucht der Mensch. Leben zwischen Coolness und Überhitzung. Am Nachmittag um 5:05 hier auf NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.